ARD. Sprechen wir über Mord. Unter Nachbarn. Doppelmord in Babenhausen. Der SWR-Kultur True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
Herzlich willkommen bei Sprechen wir über Mord und hallo Mr. Strafrecht Thomas Fischer.
Hallo Herr Schmidt.
Das Nachbarrecht ist eine Paradedisziplin für Zivilrechtler. Besitz, Eigentum, Grenzen, Rücksichtnahme, Abstände. Rechtsschutzversicherer kriegen bei diesen Schlagworten Bilanzsorgen, Amtsrichter Hautausschläge und Zivilrechtsanwälte leuchtende Augen. Haben Sie und ich da was falsch gemacht, Thomas Fischer? Liegen die wahren Geschichten des Lebens vielleicht doch nicht im Strafrecht, sondern im Nachbarrecht? Satteln wir beide um?
Letzteres glaube ich auf gar keinen Fall. Aber die wahren Geschichten liegen sowohl als auch auf beiden Seiten. Sie unterscheiden sich gelegentlich ein bisschen und wie uns dieser Fall zeigt, gelegentlich überschneiden sie sich auch.
Nehmen Sie uns bitte mit in Ihre Amtsrichterzeit. Ist es wirklich so klischeehaft, dass zwischen Nachbarn wegen nichts erbittert gestritten wird?
Das kommt darauf an, was man unter nichts versteht. Aus der Ferne sieht es natürlich häufig so aus, als gehe es um nichts. In Wirklichkeit geht es oft um jahrelange Verletzungen und gegenseitiges Leben schwer machen und gegenseitige Verhärtungen, die sich dann auf solch eine immer mehr formalisierte Weise ausdrücken. Dass dann halt Überhänge oder Laubabfall oder die Lärmbelästigung durch Rasenmähen oder sonst irgendwas dann zum Gegenstand kleinlichster Streitigkeiten und gegenseitiger Ansprüche gemacht wird. Und das ist für die Betroffenen natürlich sehr häufig keineswegs belanglos, sondern kann ja gerade zum Zentrum des Lebens werden. Also der Kampf gegen den Nachbarn kann einen ja völlig ausfüllen und hat häufig auch dann zur Folge, dass man dem jeweiligen Feind dann auch alles Schreckliche der Welt permanent unterstellt und immer schon auf die nächste Unverschämtheit und Beleidigung wartet und dann sich irgendwann entschließt, jetzt muss ein Ende gemacht werden, jetzt wird geklagt bis zum Europäischen Gerichtshof. Und manchmal greift man halt auch zu deutlich drastischeren Mitteln.
Das könnte im heutigen Fall der Fall sein. Oder sagen wir, das ist im heutigen Fall der Fall. Es gibt viele Menschen, die sagen, das Urteil, über das wir gleich sprechen werden, das kann so nicht richtig sein. Juristisch ist es absolut wasserdicht. Die Revision ist gescheitert, Wiederaufnahme hat nicht geklappt. Trotzdem gibt es Menschen, die sagen, die Indizienkette in diesem Fall, die ist nicht überzeugend. Lassen Sie uns gleich darüber sprechen. Aber wenn wir vielleicht gerade noch mal kurz in das Nachbarrecht zurückgehen, diese Frage, geht es um wenig, geht es um alles, hat doch wahrscheinlich damit zu tun, dass es eben so aufgeladen ist, dass vielleicht eine kleine Ursache wie ein Laubbläser für sich genommen einigermaßen belanglos vielleicht ist, aber dass dahinter irgendwie so die Vorstellung noch steht, es geht ja um meine Burg, es geht um mein Eigentum, es geht um mein Recht, das Leben so zu leben, wie ich es möchte und der Nachbar soll sich nicht einmischen, oder sehe ich das falsch?
Nein, das ist natürlich ein Teil davon. Aufgeladen auf jeden Fall. In der Regel wird es so sein, dass wenn man jetzt auf diesen unmittelbaren Nachbarstreit abstellt, dass es auch aufgeladen ist aus diesem Streit. Ich meine, es kann natürlich auch Fälle geben, in denen so eine, sagen wir mal, verborgene oder aggressiv aufgeladene Stimmung nur von einer Seite kommt und sich dann planlos entlädt am nächstbesten, möglicherweise auch am Nachbarn, vielleicht auch beim ersten Laubbläsereinsatz. Das ist aber, würde ich mal sagen, doch der deutlich seltenere Fall. Jedenfalls auch nicht das, was man typischerweise unter einem Nachbarstreit versteht, sondern diese Streitereien, über die wir sprechen und mit denen sich unser heutiger Fall beschäftigt, die sind natürlich aufgeladen genau aus dieser speziellen Beziehung und erstrecken sich meistens über einen längeren Zeitraum. Und der Auslöser ist dann meistens so nach dem Motto, jetzt das ist der Punkt, wo das Fass zum Überlaufen gekommen ist. Jetzt reicht's mir endgültig, jetzt nehme ich keinerlei Rücksicht mehr. Und da fühlt sich dann immer derjenige, der diese Grenze überschreitet, natürlich vollkommen im Recht und sagt, es geht einfach nicht so weiter. Ich ertrage es nicht mehr, die Boshaftigkeit und Schlechtigkeit des jeweils anderen. Ja, das sind also solche lang angestauten Aggressionen, das mal jetzt sehr pauschal zu sagen und als typischen Fall zu beschreiben. Gibt natürlich ganz verschiedene Konstellationen im Einzelfall.
Und fiese Eingangsfrage, wie halten Sie es mit Ihren Nachbarn oder Ihren Nachbarn mit Ihnen?
Derzeit alles wunderbar.
Oh, derzeit lässt Raum für...
In 70 Jahren Leben gibt es Raum für alles.
Sehr gut. Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt.
Ja, der Frömmste schrieb ist man natürlich immer selbst.
Schrieb schon Friedrich Schiller und Karlauer in der Überleitung zu einem schillernden Fall.
Babenhausen im April 2009. Der Täter kommt in den frühen Morgenstunden.
Der Täter wollte die Familie auslöschen.
Der Täter soll einen selbstgebastelten Schalldämpfer benutzt haben. Eine Anleitung dazu soll Andreas Daso kurz zuvor im Internet aufgerufen haben.
Es ist eben so, dass die Indizienkette unserer Meinung nach ausreicht.
Also das Besondere ist in diesem Fall, dass das Urteil so gut ist. Aber es ist mir ein bisschen zu gut.
Jeder, den wir davon überzeugen konnten, sich mal in den Fall einzulesen, hat gesagt, das ist Unrecht.
Einige Verwirrung entsteht schon hier. Kann ein Urteil zu gut sein? Und wieso führt dann das Einlesen in ein zu gutes Urteil dazu, dass man ein Unrecht erkennt? So jedenfalls hat es gerade ein Freund und Unterstützer des Verurteilten formuliert. Viele Emotionen spielen in diesem Fall eine Rolle, das steht fest. Und bevor wir in die Einzelheiten einsteigen, fasst uns Isabel Demet den Fall zusammen. Und vielleicht erwähne ich noch, dass der verurteilte Täter, Andreas Daso, sehr offensiv in die Medien geht, seine Frau, seine Familie ebenso. Und dass das deswegen der Punkt ist, warum der Name des Täters, Andreas Daso, in diesem Fall immer wieder eine Rolle spielen wird.
Es ist 4 Uhr morgens am 17. April 2009. Klaus T. will, wie es seine Gewohnheit ist, mitten in der Nacht den Müll rausbringen. Vor der Tür wartet sein Tod. Klaus T. wird von 2 Schüssen getroffen. Der Mörder tötet ihn mit 4 weiteren Schüssen. Dann geht er hinauf ins erste Obergeschoss des Rhein-End-Hauses und tötet mit 2 Schüssen die Ehefrau Petra T., die schlafend im Bett liegt. Noch eine Etage weiter oben schießt der Mörder 2-mal auf die 37-jährige Tochter der Familie, die ebenfalls im Bett liegt. Sie überlebt schwer verletzt. Erst am nächsten Tag traut sie sich, das Haus zu verlassen. Im Vorgarten bricht sie zusammen. Eine Nachbarin findet sie. Familie T. lebte vollkommen zurückgezogen. Klaus T. war Immobilienmakler. Die Geschäfte liefen schlecht. Seine Frau litt an psychischen Problemen und hat das Haus seit Jahren nicht verlassen. Die Familie soll Tag und Nacht laut gestritten haben. Die direkten Nachbarn hatten sich wegen des Lärms bei der Polizei beschwert. Andreas Daso, einer der Nachbarn, hat versucht, mit Klaus T. zu reden und sich auch an den Vermieter gewandt. Ohne Erfolg. In den Blutlachen am Tatort findet die Polizei weiße Kügelchen, Bauschaumpartikel mit Schmauch behaftet. Die Ermittler suchen im Internet nach einer Erklärung und finden eine Anleitung, wie sich aus einer Plastikflasche und Bauschaum ein Schalldämpfer bauen lässt. 2 Monate vor der Tat ist diese Anleitung an einem Computer in Babenhausen aufgerufen, heruntergeladen und ausgedruckt worden. Der Rechner stand am Arbeitsplatz von Andreas Daso. An einer alten Bundeswehrhose, an Gartenhandschuhen und einem Pulsmesser in Dasos Haus finden die Ermittler Schmauchspuren. Hat Andreas Daso seine Nachbarn ermordet, weil sie zu laut waren? Ein Alibi für die Tatnacht hat er nicht. Der 41-Jährige war allein zu Hause. Seine Frau und die Kinder waren verreist. Im Juli 2011 verurteilt das Landgericht Darmstadt Andreas Daso wegen zweifachen Mordes und versuchten Mordes zu lebenslanger Haft und stellt die besondere Schwere seiner Schuld fest. Der Bundesgerichtshof bestätigt das Urteil. Andreas Daso beteuert seine Unschuld. Ein Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens scheitert, ebenso wie eine Verfassungsbeschwerde. Bis heute kämpfen Dasos Frau und Unterstützer weiter.
Vielleicht noch 2 Informationen vorweg oder ein Hinweis. Diesen Fall besprechen wir heute auch deswegen, weil Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diesen Fall immer wieder in den vergangenen Monaten genannt haben als einen, den wir mal machen sollten, weil er durch die Art und Weise, wie dieser Indizienprozess zum Urteil gekommen ist, immer wieder für Diskussionen sorgt, weil es Fernsehdokumentationen dazu gibt. Und weil der Anwalt Gerhard Strate erheblich dafür getrommelt hat, dass doch hier eine Wiederaufnahme eigentlich zwingend sei und dass dieses Urteil so gar nicht überzeugend ist. Und damit werden wir uns gleich auch noch auseinandersetzen. Und dann sollten wir vielleicht noch mal ganz kurz klären, wo Babenhausen eigentlich liegt. Es liegt in Südosthessen, unweit von Aschaffenburg, also an der Grenze zwischen Hessen und Bayern. Thomas Fischer, was war Ihr Eindruck über diesen Fall? Es ist ein klassischer Indizienprozess. Es ist ein Täter, der mit Unterstützung seiner Familie auch aus der Haft raus, auch jahrelang nach der Verurteilung noch sagt, er war es nicht, er war es nicht. Das haben wir ja schon sehr häufig in Indizienprozessen, in Fällen, die wir hier besprochen haben, gehabt. Und dann haben wir den sehr renommierten Wiederaufnahmespezialisten, wie er gerne auch bezeichnet wird, Rechtsanwalt Strate, der sagt, das kann doch so alles gar nicht sein. Und gleichzeitig haben wir die Aussage von Rechtsanwalt Strate, das Urteil ist so gut. Wie bringen wir da jetzt ein bisschen Struktur rein? Wie gehen wir sinnvoll vor? Das eigentliche Tatgeschehen oder die Frage, was ist ein Indizienurteil?
Kleine Vorbemerkung von meiner Seite. Das Landgericht, das den Angeklagten verurteilt hat, war das Landgericht Darmstadt. Das Landgericht Darmstadt gehört zum Zuständigkeitsbereich des zweiten Strafsenats. Und 2011 war ich stellvertretender Vorsitzender des Senats. Es kann also sehr gut sein, dass ich mit dem Fall schon mal selbst beschäftigt war. Aber oha, als ich den vorbereitet habe, schien er mir vollkommen neu und ich habe daran nicht die geringste Erinnerung mehr. Und das wollte ich nur vorab bemerken. Aber es könnte sein, dass ich beteiligt war an dem Fall und dass mit meiner Mitwirkung die Revision verworfen worden ist. Aber wie gesagt, das ist vor 13 Jahren gewesen. Ich habe nicht die geringste Erinnerung.
Sollten wir kurz innehalten und das Revisionsurteil aufrufen und schauen, ob Ihr Name drunter steht? Oder tut es nichts zur Sache, weil Sie sich ohnehin nicht erinnern?
Ich glaube, es tut nichts zur Sache und ich habe weder vor, das Revisionsurteil zu verteidigen noch zu verwerfen. Also ich glaube, wir können einfach mal über den Fall sprechen.
Weitermachen, genau.
Was jetzt die Frage Indizienprozess betrifft, das wird ja häufig mit dem Attribut rein verwendet, also ein reiner Indizienprozess, was angeblich das Gegenteil von Beweis ist und immer das untergründige,
also ein Makel hat.
Ja, den untergründigen Vorwurf der Spekulation enthält. Das ist natürlich überhaupt nicht zutreffend. Indizien, wie der Name schon sagt, ist ja ein lateinisches Fremdwort und bedeutet einfach nur Hinweis. Das heißt, ein Indiz ist ein Beweisanzeichen. Und Beweisanzeichen gibt es halt sehr viele und unendlich unterschiedliche. Und die sind manchmal gut und manchmal schlecht. Und es gibt auch ganz selten nur Verfahren und Fälle, in denen nur ein einziges Beweisanzeichen da ist, sondern es ist immer eine Zusammenstellung von Indizien, die sich im Laufe der Beweisaufnahme und der Ermittlungen ergibt. Und daraus muss sich das Gericht ein Urteil bilden über die Tatsachen, die ja immer zurückliegen und die dem Gericht ja nicht unmittelbar zugänglich sind. Letzten Endes, wenn man es genau nimmt, ist ja auch eine Zeugenaussage oder eine Einlassung des Beschuldigten zur Sache auch nur eines von vielen möglichen Beweismitteln und auch insoweit ein Indiz dafür, was die Wahrheit sein könnte. Also wenn man bei dem Beschuldigten oder Verdächtigen eines mit einem Messer begangenen Mordes ein blutiges Messer in der Tasche findet, von dem das Blut des Opfers tropft, dann ist das Messer ein Indiz und zwar, würde ich mal sagen, ein ziemlich gutes. Und wenn der Angeklagte dann sagt, das Messer muss mir jemand gerade im Moment in die Tasche gesteckt haben, dann ist das eine Aussage des Angeklagten, die dem Indiz nicht sehr stark widerspricht, würde ich mal sagen. Also reiner Indizienprozess hat so ein bisschen pejorativen, vorwurfsvollen Charakter. Das ist aber nicht gerechtfertigt. Und deshalb zu sagen, das Urteil ist weniger wert, das ist schlicht und ergreifend nicht richtig. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Es wird immer wieder verwendet. Und stammt natürlich aus einer Zeit und aus einer Vorstellung, die schon sehr lange zurückliegt und in der man eigentlich gedacht hat, so frühe Neuzeit eigentlich, ja, wo man gedacht hat, diese ganze Beweiswürdigung mit Hilfe von übersinnlichen Kräften, Gottesurteilen oder Beweiswürdigungen anhand von Leumundszeugen und ähnliches, ist viel zu spekulativ und eigentlich kann das ganz wirklich wahre Beweismittel in einem Strafprozess nur das Geständnis sein. Das ging zusammen mit dem sogenannten Inquisitionsprozess, also dem Prozess, der als Aufgabe des Gerichts definiert, dass das Gericht selbst die ganze Wahrheit erforschen muss und inquirieren, also befragen und ermitteln muss. Das ist ja bis heute so, dass die Aufgabe des Gerichts ist, die Tatsachen zu ermitteln, jedenfalls bei uns in Deutschland. Und deshalb hat das Geständnis bis heute, muss man sagen, deshalb und aus anderen Gründen, immer eine ganz besondere Bedeutung, jedenfalls im allgemeinen Bewusstsein, obwohl nicht zwingend was dafür spricht, dass es ein so herausragendes Beweismittel wirklich ist. Es gibt viele zweifelhafte Geständnisse und ein ganz, ganz wirkliches Wahrheitsgeständnis, wie wir es aus Filmen kennen, wo dann das ganze Leben aufgerollt wird. Und alle Geheimnisse sich enthüllen, dürfte eher die Ausnahme als die Regel sein.
Das, was ganz häufig passiert, wenn sogenannte reine Indizienprozesse kritisiert werden, ist, dass die, die es kritisieren, sagen, es gibt hier folgende Widersprüche, es gibt folgende andere Varianten, die hätten sein können und es muss doch der Zweifelssatz gelten, im Zweifel für den Angeklagten. Es könnte doch sein, dass das jetzt alles ganz anders ist und dann müsste doch gelten, im Zweifel für den Angeklagten. An diesem Punkt waren wir in diesem Podcast schon mehrfach. Das ist, glaube ich, ein zentrales Missverständnis des Strafprozesses.
Ja, sagen wir mal, nicht des Strafprozesses, sondern der öffentlichen Meinung über den Strafprozess. Der sogenannte Zweifelssatz, gerne in dubio pro reo, lateinisch bezeichnet, besagt ja, dass im Zweifel für den Angeklagten zu entscheiden sei, also für den Beschuldigten zu entscheiden sei. Der zentrale Begriff in diesem Satz ist im Zweifel. Also nochmal die Regel zusammengefasst, der Zweifelssatz schreibt nicht vor, dass man Zweifel haben soll. Es ist also keine Beweisregel, sondern der Zweifelssatz schreibt vor, wie man entscheiden soll, wenn man Zweifel hat. Ist also eine Entscheidungsregel. Das ist ein qualitativ wichtiger Unterschied. Das ist geradezu das Gegenteil voneinander. Und das bedeutet, dass es darauf ankommt, ob das Gericht Zweifel hat. Das Urteil wird vom Gericht unter Berücksichtigung der Hauptverhandlung nach dem Inbegriff der Hauptverhandlung nach seiner freien Überzeugung getroffen. Also das Gericht entscheidet, welche Tatsachen festgestellt sind oder nicht. Ob diese Entscheidung richtig ist oder nicht, das spielt für die Anwendung dieses Satzes zunächst mal keine Rolle, sondern das ist dann natürlich zu überprüfen, ob der Inbegriff der Hauptverhandlung jetzt rechtsfehlerhaft gewesen ist, weil zum Beispiel Verfahrensfehler begangen wurden oder sich aufdrängende Beweiserhebungen nicht durchgeführt worden sind oder ob das Gericht zum Beispiel im Urteil eine Beweiswürdigung vorträgt, die nicht trägt, ja, dass sie sagt, es war so dunkel und deshalb konnte der Zeuge alles so gut sehen und so weiter. Also ob jetzt Beweiswürdigungsfehler da sind oder ob man sagt, es gibt überhaupt gar keine andere Möglichkeit als diese und in Wirklichkeit gab es aber sich aufdrängende andere Möglichkeiten, dann wird man sagen, okay, das Gericht hat halt nicht alles gesehen. Das wären Fehler des Verfahrens und deshalb dann auch des Urteils, das auf dem Verfahren beruht, die in einem Rechtsmittelverfahren durch das Revisionsgericht in diesem Fall zu überprüfen wären. Und das ändert aber nichts daran, dass es ja praktisch überhaupt keinen Fall gibt auf der Welt, also fast keinen Fall, in dem es überhaupt nur eine Möglichkeit gibt. Es gibt theoretisch immer Möglichkeiten. Jetzt muss man sagen, diese Konstellation, die Sie beschrieben haben, der Angeklagte oder Verurteilte beteuert langfristig, dauerhaft, dass er völlig unschuldig ist. Und es gibt eine Szene, in Anführungszeichen, eine Gruppe von Menschen, die sagen, das muss so sein. Das sind häufig Angehörige oder Bekannte und Kollegen oder wer auch immer. Und dann Leute, die das lesen und davon überzeugt werden oder hören und davon überzeugt werden. Und die sagen dann, das muss anders gewesen sein. Und gibt es nicht noch andere Möglichkeiten? Dazu kann man nur sagen, es gibt immer andere Möglichkeiten. Nichts ist unmöglich auf der Welt. Und das stimmt ja wirklich. Nichts ist unmöglich. Es könnte immer einer daherkommen, gerade heute aus Australien eingeflogen, gerade geht er durch Babenhausen zufällig und sieht ja an Menschen Müll entsorgen und dann denkt er, den erschieße ich jetzt. Und das tut er dann und dann verschwindet er wieder. Und nichts deutet auf ihn hin, außer dieser theoretischen Möglichkeit. Das ist jetzt etwas übertrieben dargestellt. Ich will damit nur darauf hinaus, in ständiger Rechtsprechung der obersten Gerichtshöfe und auch, sagen wir mal, aus der Logik der Dinge heraus, muss man einfach sagen, die bloße theoretische Möglichkeit anderer Tatsachenabläufe reicht nicht aus, damit sich dem Gericht Zweifel aufdrängen müssen. Es gibt immer theoretisch andere Möglichkeiten. Und wenn man einfach nur vorträgt, ja, es könnte ja auch jemand anders gewesen sein und es könnte ja auch jemand zufällig aus den Büschen gesprungen sein und so weiter. Wenn überhaupt nichts dafür spricht, wenn es keine tatsächlichen Anhaltspunkte dafür gibt, dass ein Handlungsablauf, ein Kausalablauf anders gewesen sein könnte, dann ist das kein Grund zu sagen, das Urteil ist falsch oder unzureichend. Das Gericht hätte auch noch alle diese anderen theoretischen Möglichkeiten auch noch erörtern müssen.
Alle also, australischen Touristen befragen.
Ja, also man kann sich hinsetzen und sagen, wie könnte es denn auch noch gewesen sein, wenn ich jetzt einen Film drehen würde, was könnte man sich noch einfallen lassen? Und dann müsste das Gericht ja unendlich oder sagen wir auch nur 20 verschiedene Varianten, die vollkommen fernliegend sind, Seiten um Seiten um Seiten erörtern und dann sagen, ja, so ist es aber auch nicht. Aber dann könnte ja doch wieder noch ein anderer oder es könnte die Schwiegermutter des übernächsten Nachbarn gewesen sein. Oder was auch immer. Ja. Und Bauschaum kann ja auch jetzt durch den Wind hereingeflogen sein. Oder Schmauch, wo immer der in Verbindung mit gekommen sein könnte, mit seiner Kleidung, mit Schmauchspuren. Auch das könnte theoretisch sein. Er ging zufällig an einem Jäger vorbei, der gerade einen Hasen geschossen hat. Und dann streifte er sein Jägergewand und dann hat er Schmauchspuren. will jetzt keine albernen Beispiele nennen, aber so muss man sich das vorstellen. Und es kann von keinem Gericht erwartet werden, von keinem Tatgericht erwartet werden, dass es sich mit völlig fernliegenden, nur noch theoretischen Möglichkeiten auseinandersetzt. Es gibt aber, sagen wir, in der Bevölkerung durchaus eine gewisse Bereitschaft, solche theoretischen Möglichkeiten heranzuziehen. Man kennt das aus Kriminalfilmen und Kriminalromanen, dass halt irgendein super schlauer Perry Mason daherkommt und dann irgendwie einen total überraschenden Alternativvorschlag hat, wie es gewesen sein könnte. Und genau so war es. Und zufällig war der Mörder dann doch irgendwie jemand ganz anders oder der Gärtner oder wie auch immer. Und es gibt eine gewisse Bereitschaft zu sagen, das kann nicht sein, Richter irren auch. So schlau wie die bin ich jetzt auch und ich bin vielleicht sogar noch ein bisschen schlauer. Und außerdem kannte ich den und er war immer so freundlich und niemand traut ihm das zu. Und dann war es vielleicht anders. Es ist so an der Grenze, ich will jetzt nicht Verschwörungstheorie sagen, aber es ist so eine gewisse Bereitschaft, das Unmögliche für möglich zu halten.
Schauen wir uns doch vielleicht die zentralen Zweifelspunkte, wie sie auch Gerhard Strate formuliert hat, kurz an. Also es ist offenbar ein Schalldämpfer benutzt worden, der aus einer Plastikflasche, einer PET-Flasche gebaut worden ist. Die ist mit Bauschaum gefüllt worden. Da soll durchgeschossen worden sein. Erkannt hat man, dass dadurch, dass am Tatort einige Bauschaumpartikel, aber vielleicht nicht so viele, wie zu erwarten waren, gefunden worden sind und so richtig beschrieben in den Spurenakten sind die wohl auch erst, als man verstanden hat, dass sie wichtig sind. Vorher scheint man sie eher nicht so wahrgenommen zu haben. Und dann setzt sich die Polizei hin und googelt selber, warum könnte denn da Bauschaum liegen und lernt selber, also die Ermittler lernen das selber durch eine Google-Suche, dass es eben eine solche Art von Schalldämpfer gibt, die man wohl vorher nicht in Betracht gezogen hat und finden dann über die entsprechende Webseite in der Schweiz, auf der dieser selbstgebaute Schalldämpfer beschrieben wird, heraus, wer hat darauf zugegriffen und finden eine IP-Verbindung zur Firma, in der Andreas Daso gearbeitet hat. Soweit eigentlich finde ich schon mal eine wirklich interessante Indizienkette. Jetzt kommt einer der Schönheitsfehler da dran, dass nämlich der eigentliche Computer von Andreas Daso zum Tatzeitpunkt aus veralteter Hardwaregrund nicht mehr da ist. Der ist verschrottet worden und es stellt sich heraus, der Systemadministrator dieser Firma ist selber ein Waffennarr und es wird also die Hypothese aufgebaut, gut in Ordnung, der könnte die Seite ja auch aus ganz anderen Gründen aufgerufen haben, weil er sich für alle Schalldämpfer der Welt interessiert und es ist jetzt einfach nur ein ganz, ganz extremer Zufall, dass aus der Firma von Andreas Daso, nicht zwingend von seinem Rechner, eine Anleitung aufgerufen wird, die dem Spurenbild am Tatort entspricht. Jetzt erinnern Sie glücklicherweise nicht mehr, ob Sie als Revisionsrichter drüber gebrütet haben. Ich habe gerade mal parallel völlig unzulässigerweise während unseres Gespräches ein bisschen auf meinem Handy rumgetippt und festgestellt, dass die Entscheidung BGH 2 STR 26 aus 12 leider nur mit dem Satz, die Revision wurde verworfen, in der Datenbank drinsteht und man auch nicht erkennen kann, wer die Damen und Herren Verwerfenden gewesen ist. Aber Sie sind ja jetzt unbefangen. Ist das eine Indizienkette, die Sie für tragfähig halten? Oder ist das eine Indizienkette, in der zu viel unklar ist, wie der verschrottete PC, wie der waffennärrische Systemadministrator?
Man muss halt immer sehen, das ist eines von mehreren Indizien. Ob das jetzt eine Kette ist, es ist ja in sich nicht unplausibel. Natürlich könnte man sagen, wenn überhaupt gar nichts anderes da ist, wenn es sonst gar nichts gibt, kein Hinweis auf ein mögliches Motiv, keine Schmauchspuren, keine persönliche Konstellation, alleine sein, Abwesenheit der Familie und vieles andere auch, was in dem Prozess möglicherweise oder tatsächlich eine Rolle gespielt hat, dann könnte man sagen, das reicht uns nicht. Ich versuche mich jetzt einfach nur theoretisch in die Rolle des Tatrichters zu versetzen, der darüber zu entscheiden hat. Da sitzt dann am Ende einer langen Beweisaufnahme, sitzt ja nicht einer, sondern sitzen ja 5 Richter rum. Und
3 Richter, 2 Schöffen.
Ja, es sind ja 5 Richter, die gleichberechtigt jetzt die Beweise würdigen. Die Stärke von Schöffen liegt ja unter anderem darin, dass sie für die Beweiswürdigung ja jetzt nicht von vornherein minder qualifiziert sind. Ja, die sind minder qualifiziert vielleicht für die Rechtsanwendung. Die müssen ja nicht die Gesetze kennen und sind keine Juristen. Aber für die Beweiswürdigung, genau dafür sind sie ja da. Und möglicherweise ist einer Diplom-Ingenieur für Waffentechnik und ist jetzt auch Schöffe und weiß darüber was. Und irgendein junger Landrichter, der weiß gar nichts von Schmauchspuren. Also die sind nicht minderwertig. Also 5 Richter entscheiden am Ende der Beweisaufnahme darüber und müssen sich Gedanken machen. Und wenn man jetzt sagt, okay, wenn es wirklich so war oder gewesen wäre, ich kenne den Fall ja jetzt überhaupt nicht anders als aus einigen Pressemitteilungen, dass der Systemadministrator ein Waffennarr war und sich für Schalldämpfer interessierte, würde man wahrscheinlich sagen, na gut, das reicht mir jetzt nicht aus. Ja, weil es liegt ja nicht völlig fern, dass dieser Hinweis auf den Angeklagten jetzt auch andere Möglichkeiten noch öffnen würde. Das wäre vielleicht ein ganz guter Fall, wo man sagt, da habe ich aber Zweifel. Und wenn man da Zweifel hätte, würde man natürlich zum Freispruch kommen. Wenn man sagt, also da habe ich jetzt mal Zweifel. Gut, schauen wir uns mal was anderes an. Jetzt schauen wir uns mal die Blutspuren an. Oder jetzt schauen wir uns mal die Schmauchspuren an. Jetzt schauen wir uns mal die Motive an. Und da hat man bei noch was Zweifel und bei was anderem hat man keine Zweifel. Und dann muss man am Schluss eine Gesamtwürdigung vornehmen und sagen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit?
Aber dann machen wir doch an der Stelle weiter. Nehmen wir die Motivlage. Da hat das Landgericht festgestellt, dass es die Motivlage in Störungen durch die Familie mit ihrem doch etwas seltsamen Lebensgewohnheiten und mit der beeinträchtigten Mitte 30-jährigen Tochter liegen könnte. Da ist die Rede davon gewesen, dass es da immer wieder irgendwie undefinierbare spitze Laute aus dem Haus gegeben hat. Es ist die Rede davon, dass auch andere Nachbarn sich da gestört gefühlt haben und es gibt eine uneinheitliche Situation in der Beweisaufnahme. Einige Zeugen sagen, ja, das ist so, ja, das haben wir in der Nachbarschaft alle so wahrgenommen. Andere sagen, nö, die waren eigentlich unauffällig, die Nachbarn. Bei der Polizei ist eine Beschwerde registriert, die liegt aber Jahre zurück, also nicht irgendwie unmittelbar im Zusammenhang mit der Tat. Und es bleibt auch so ein bisschen ein diffuses Bild, auch wenn sehr deutlich wird, dass die Lebensgewohnheit des ermordeten Ehepaares ausgesprochen ungewöhnlich sind, dass die eher in der Nacht gelebt haben, dass die quasi überhaupt nicht aus dem Haus gegangen sind, dass sie überhaupt nicht selber gekocht haben, eine Einbauküche hatten, die quasi noch völlig unbenutzt seit Jahren in der Küche so war, wie sie mal eingebaut worden ist und sie sich permanent das Essen durch Bringdienste hat bringen lassen. Nichts davon, was jetzt irgendwie für sich genommen aus meiner Perspektive auch nur annähernd ein Mordmotiv gibt, aber schon eine Grundkonstellation, die nahelegt, dass man da in der Nachbarschaft mit Befremden oder mit Verwunderung und vielleicht auch mit Störgefühlen auf diese Familie reagiert haben könnte. Reicht Ihnen aus oder ist zu vage?
Sie überfordern mich mit dieser Frage. Ich bin weder in der Lage, ja, ich bin ehrlich gesagt auch nicht so richtig willens, aber vor allen Dingen auch nicht in der Lage, eine 13 Jahre alte Beweiswürdigung jetzt auf die schnelle Nummer zu überprüfen und zu sagen, hätte ich anders gemacht oder hätte man anders machen müssen. Es haben sich doch relativ viele professionelle Menschen mit dieser Beweislage auseinandergesetzt. Viele Dinge, die man jetzt liest oder die man hört, die sich aus den Presseberichten ergeben, sind ja natürlich Wertungen. Ja. Angefangen vom Waffennarr, dem Systemadministrator, bis zu Fragen, war die Familie unauffällig oder war sie auffällig oder was auch immer. Das sind ja Wertungen, die man heute gar nicht mehr nachvollziehen kann. Man kann nur sagen, ein Gericht hat gesagt, so sei es gesagt worden. Und andere haben es halt anders gesagt und hat das Gericht gesagt, also würde ich mal jetzt einfach nur vermuten, dass dann im Urteil steht, manche sagen so, wir glauben aber, dass die so sagen, dass die in der Mehrzahl sind. Das reicht ja auch schon aus. Wenn von 10 Nachbarn 5 sagen, da gab es dauernd Streit wegen dem Lärm, dann wird es ja ausreichen, dass man sagt, ja, das ist immerhin eine nicht fernliegende Möglichkeit. Und das würde ja zunächst mal reichen, dass man sagt, okay, ein Motiv liegt immerhin nahe. Es ist nicht vollständig unverständlich. Ein Motiv könnte gegeben sein. Und welches Motiv sollte jetzt zum Beispiel irgendein Arbeitskollege von dem Angeklagten haben, ausgerechnet dessen Nachbarn zu erschießen? Das ist ja auch fernliegend. Oder wo kommt der Bauschaum her? Ist in dem Haus Bauschaum verarbeitet worden in kurzer Zeit? Wie kommt der Bauschaum in die Haare der Tochter zum Beispiel? Oder viele andere Fragen, die sich stellen. Und jede dieser Fragen muss man natürlich intensiv erörtern. Und muss dann sagen, was spricht dafür, was spricht dagegen. Und am Schluss hat man halt eine Wolke von, das mal jetzt so bildlich auszudrücken, eine Wolke, eine Vielzahl von Indizien, von Beweisanzeichen. Und dann muss man halt sagen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle diese Beweisanzeichen da sind, aber trotzdem die Tatsachen völlig anders sind. Und gibt es dafür, dass sie völlig anders sind, gibt es dafür Beweisanzeichen, die genauso viel wert sind, die genauso naheliegend sind? Und wenn man sagt, es gibt keine anderen Beweisanzeichen, es gibt keinerlei Hinweis auf eine andere Feindschaft, es gibt keinerlei Hinweis auf einen anderen Täter, dann kann, oder weiß nicht, ob muss, aber dann kann jedenfalls ein Tatgericht, und das ist ja gerade seine Aufgabe, zu der Ansicht kommen, wir halten den Beweis für geführt, wir sind überzeugt davon, ja. Nach seiner freien Überzeugung, freie Überzeugung bedeutet nicht Willkür, sondern freie Überzeugung bedeutet rechtlich gebundene Überzeugung davon und zwar auf der Grundlage rationaler Beweiswürdigung. Ja, man darf nicht sagen, vielleicht ist eine Hexe daher geflogen gekommen oder vielleicht ist ein Wunder geschehen. Ja, das würde man ja nicht am Gericht mehr abnehmen heutzutage. Aber solange das rational begründet ist und gesagt wird, ja, es gibt eine Möglichkeit, Bauschaum als Schalldämpfermaterial zu benutzen. Ja, da kommt halt einer daher und sagt, ja, wenn man 10-mal durch eine PET-Flasche mit Bauschaum durchschießt, dann ist die Flasche kaputt und dann funktioniert das gar nicht mit dem Schalldämpfer. Das wurde ja im Wiederaufnahmeverfahren vorgetragen. Und
dann kommt der Nächste, der sagt, wir wissen nicht, wie viele bauschaumgefüllte PET-Flaschen der Täter überhaupt hatte.
So ist es. Das ist auch wieder nur eine von vielen Möglichkeiten und eines von vielen Indizien. Und wenn man sagt, ja, was bringt denn jetzt ein Gutachten, das sagt, eine PET-Flasche, die hat gar keinen so starken schalldämpfenden Knall. Wirkung. Da ist der Knall immer noch so und so laut. Was bedeutet das dann letzten Endes? Ja, da muss man wieder sagen, ja, wenn aber der Knall so und so laut gewesen wäre, dann hätte der Nachbar in 50 Meter Entfernung nachts schlafend das auch noch hören müssen. Das ist aber auch nur
diese
eine...
Zeugen gibt es, die sagen, sie haben Knallgeräusche gehört, sie haben vielleicht auch Schussgeräusche gehört. Da wird dann auch wieder diskutiert, ja, heißt es dann nicht, dass kein Schalldämpfer eingesetzt worden ist? Können Sie aber auch wieder entgegnen, Schalldämpfer heißt ja nicht Lautlosigkeit, Schalldämpfer heißt ja nur leiser. Also genau, ich will Sie auch gar nicht weiter...
Das ist eine unendliche Vielzahl von theoretischen Möglichkeiten, die man da erwägen kann und die man auch natürlich im Nachhinein erwägen kann. Und wenn man mit einer Stimmung da reingeht, dass man sozusagen... Wenn man an einen beliebigen Fall, jetzt gar nicht diesen, wenn man da mit dem Vorsatz oder der Absicht rangeht zu sagen, jetzt gehen wir mal davon aus, er war es nicht. Ja, das ist mal unsere Grundthese. Was könnte man dafür jetzt alles ins Feld führen? Dann fällt einem immer irgendwas ein. Also es ist unmöglich, dass einem da nichts einfällt. Irgendwas fällt einem immer ein. Und wenn man sagt, genau das war jetzt der Grund, den ich gesucht habe. Ich wollte irgendeinen Grund finden, warum es nicht gewesen sein könnte. Oder sie es nicht gewesen sein könnte, dann ist man ja begeistert von sich, ja, und denkt, ah, so war's. Dann schaut man nach und das Gericht hat diesen Grund gerade nicht erörtert. Das kann ein Fehler sein, muss aber kein Fehler sein, weil er vielleicht ganz fernliegend. Und am Ende, so ist es halt in der Strafjustiz und es kann auch, glaube ich, nicht anders sein. Am Ende entscheidet ja nicht die Presselage oder gar die Internetabstimmung von zufälligen Zeitungslesern. Oder die allgemeine Meinung in der Dorfgemeinschaft, sondern am Ende entscheidet ein Gericht. Und die machen das in aller Regel lege artis, also nach den Vorschriften und nach bestem Wissen und Gewissen. Und fühlen sich ans Recht gebunden und sind jetzt nicht auf der Suche danach, irgendjemanden willkürlich zu verurteilen.
Und warum tun wir uns als Gesellschaft so schwer? Na gut, wir, nicht Sie, nicht ich, aber warum tun sich viele so schwer, dieses Prinzip zu akzeptieren?
Ja, für sich selber akzeptieren sie es ja schon, wenn sie davon geschützt werden. Aber es gibt halt natürlich immer eine Bereitschaft zu sagen, es könnte auch anders sein und es ist jetzt vielleicht ungerecht. Und da spielen halt alle die Dinge eine Rolle, über die wir jetzt schon gesprochen haben. Es fehlt ein Geständnis und ist doch eigentlich ein netter Mann und die Frau kämpft für ihn und was man da alles jetzt lesen kann. Ich habe einige Zeitungsartikel gelesen.
Ein Verein hat sich gegründet, ja, Monte Cristo heißt er.
Das zieht ja dann auch Kreise. Ich will das jetzt überhaupt nicht in diesem speziellen Fall irgendwie verkleinern oder lächerlich machen, weil ich kann es nicht beurteilen. Ich weiß nur, eine Schwurgerichtskammer des Landgerichts Darmstadt hat darüber verhandelt und hat es entschieden und es ist eine Revision durchgeführt worden und der zweite Strafsenat hat offenbar die Revision durch einen Beschluss nach 349 Absatz 2 StPO als offensichtlich unbegründet verworfen. Und ein Wiederaufnahmegesuch ist gescheitert, was auch daran liegen kann, dass die Wiederaufnahme halt wirklich schwierig durchzuführen ist, aus Gründen, über die wir jetzt im Einzelnen nicht sprechen müssen. Rechtskraft, Rechtsfriede und Ähnliches, was da eine Rolle spielt.
Eine Verfassungsbeschwerde hat es gegeben, das ist ja dann das letzte verzweifelte Mittel, sage ich mal.
Verfassungsbeschwerde.
Alle haben Respekt für das Verfassungsgericht.
Ja. Verfassungsbeschwerde ist natürlich in der Regel, jetzt ist ja kein Rechtsmittel im engeren Sinne, ist ja nicht im Instanzenzug, sondern ist ja ein außerordentlicher Rechtsbehelf, der sich ja auch nur gegen Verletzungen spezifischen Verfassungsrechts wenden kann. Und das liegt ja jetzt auch nicht zwingend nahe. Also ich weiß nicht, wie die begründet worden ist in diesem Fall und wie da die Rechtslage gewesen ist. Aber jedenfalls ist die Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen, also verworfen worden. Ja, und dann ist es halt so. Und da kann man dann sagen, ich glaube es aber trotzdem nicht, aber man kann ja alles glauben oder nicht glauben. Ja, das ist ja jedem unbenommen, irgendwas zu glauben oder zu sagen, ja, ich bin nach wie vor der Ansicht, dass es alles ein schrecklicher Justizirrtum war. Aber für die Rechtsordnung, für die Rechtsgemeinschaft, für den Rechtsfrieden ist die Sache halt entschieden. Und wenn man jetzt so von außen drauf schaut, das ist ja jetzt die Perspektive, die wir jetzt hier einnehmen, wenn man den Fall nur so von außen sieht und kein Interesse hat, ja, weder für das eine noch für das andere, dann muss man sagen, ja, es ist halt entschieden. Und man könnte jeden beliebigen, oder nicht jeden beliebigen, aber doch eine große Vielzahl von rechtskräftig verurteilten Menschen aufsuchen und sagen, ja, jetzt schauen wir mal, vielleicht war es es ja doch nicht. Der hat ja auch geleugnet, der hat auch nichts zugegeben. Der sitzt aber trotzdem schon. Also das ist ja nicht nur einer, das sind ja Tausende, die nichts zugeben und trotzdem verurteilt werden. Und da kann man immer sagen, ja, jetzt fangen wir einfach nochmal von vorne an.
Das kann es eigentlich nicht sein, ja.
Das kann es nicht sein. Es muss halt irgendwann mal Schluss sein. Und es gibt keine Möglichkeit, keine sinnvolle Möglichkeit, außer dem Wiederaufnahmeverfahren, einen rechtskräftig abgeschlossenen Fall immer wieder neu zu verhandeln. Oder dann taucht plötzlich wieder irgendjemand auf und sagt, ja, ich glaube es aber jetzt auch nicht, dann müssen wir nochmal von vorne anfangen.
Ein Kommunalpolitiker kam
plötzlich. Mir ist jetzt auch wieder was eingefallen und so weiter. Ja. Für die Betroffenen kann das bitter sein. Theoretisch ist ja immer möglich, dass es auch stimmt. Aber wir haben keine Möglichkeit, es zu überprüfen, ob das stimmt. Und es gibt auch keinen sinnvollen Anlass, Entscheidungen, die rechtskräftig gefallen sind, immer wieder neu in Frage zu stellen, wenn einem nichts einfällt, was dafür sprechen könnte.
Jahre nach der Tat und Jahre nach dem Urteil kam ein Kommunalpolitiker aus Südhessen um die Ecke, der sagte, er sei vor seiner Kommunalpolitikerkarriere Polizist gewesen und auch am Rande in den Ermittlungen beteiligt gewesen. Und er erinnere sich noch sehr gut, dass der damalige zuständige Polizeipräsident unter dem großen Druck, ein Ergebnis präsentieren zu müssen, sich wie Teile der Ermittlungsgruppe doch sehr festgelegt hätte auf Andreas Darso als Täter. Auch wieder so ein Argument, ja, kann ja so gewesen sein, muss deswegen trotzdem nicht heißen, dass das Urteil falsch ist, oder?
Natürlich nicht. Ja, das ist so ein kleiner Nachklapp in dem Verfahren. Offenbar ist gegen diesen Beamten ja auch ermittelt worden wegen Geheimnisverrat. Ich weiß gar nicht, was da rausgekommen ist. Ich habe es nur in einer Zeitungsüberschrift gelesen.
Er hat für sich in Anspruch genommen, er sei ja nun schon ein paar Jahre lang nicht mehr Polizist und er müsse auch in der Kommunalpolitik nichts mehr werden. Deswegen könne er sich jetzt frei äußern. Das hat dann natürlich sowas rebellisch-Kronzeugenhaftes.
Ja, einfach nur zu sagen, es gab einen Ermittlungsdruck erstens, natürlich gab es den.
Wird es immer geben.
In einem solchen Fall, kleine Gemeinde, zweifacher Mord, ein Mordversuch, ist ein spektakuläres Ereignis. Da gibt es natürlich einen hohen Ermittlungsdruck und natürlich gibt es auch im Ermittlungsgang immer Fehlerquellen. Ja, nicht nur beim Gericht, nicht nur bei der Staatsanwaltschaft, sondern auch schon natürlich bei der polizeilichen Ermittlung. Und frühes Festlegen auf einen möglichen Verdächtigen, natürlich ist ein Fehler, wenn es stattfindet. Muss nicht zwingend dann auch zum falschen Ergebnis führen. Man kann sich auch früh festlegen.
Und Recht haben.
Und Recht haben, weil einem einfach auch danach nichts anderes mehr einfällt. Aber natürlich gibt es Fälle, in denen hinterher gesagt wird, Ermittlungsskandal, die Polizei hat sich viel zu früh festgelegt auf den und den und hat dabei wichtige Indizien übersehen.
Ich muss an unseren Fall Klaus S., den vermeintlichen Paketbomber, denken, ja, den wir im Podcast besprochen und auf dem Podcast-Festival in Mannheim dann auch nochmal mit dem Anwalt in der Weiterdrehung besprochen haben. Da ist es ganz offenkundig so gewesen, dass diese Festlegung so nicht war. Da muss man aber auch sagen, wenn wir das jetzt mal vergleichen, bei aller Unzulässigkeit, die beiden Fälle zu vergleichen, waren die Zweifelspunkte erstens viel mehr und zweitens dann doch deutlich konkreter.
So ist es. Also man muss sich vielleicht auch mal als Hörer oder Leser in die Situation versetzen, dass man in so einem Verfahren Schöffe gewesen wäre. Und man muss sich versuchen vorzustellen, ich weiß nicht, wie lange die Hauptverhandlung gedauert hat, 3 Tage oder 4 Tage. Also sie war jedenfalls nicht
ein paar Tage mehr. Ich glaube, ich spähe auf Ihrem Tisch das Urteil. Da müsste es doch, oder ist es ein
anderes? Ist jetzt egal. Mehrtägige Hauptverhandlung. Der Hörer war ja nicht dabei. Ja? Und da sitzt halt so ein Schöffe, der sich anstrengt und dem ist es ja auch nicht egal. Ja? Und der sitzt da und hört sich die ganzen Zeugen an und schaut sich die Beweise an und hört die Erklärungen des Angeklagten und der Verteidigung und der Staatsanwaltschaft. Und nach 4 oder 5 Tagen wird die Beweisaufnahme geschlossen und dann geht die Kammer halt in die Kammer, in den Beratungsraum und setzt sich hin und sagt, so, wie sehen wir das denn jetzt? Und da muss man halt sagen, jede Erfahrung spricht dafür, dass wenn man einer Hauptverhandlung beigewohnt hat, wenn man dabei war und erst recht, wenn man als Entscheider dabei war und die ganze Zeit vor Augen hat, am Schluss muss man Ja oder Nein sagen. Man muss sich entscheiden. Man kann da nicht rausgehen und sagen, keine Ahnung, ne? Soll ein anderer machen. Sondern man ist da drin und man muss entscheiden. Und dann muss man am Schluss sagen, ich habe durchgreifende Zweifel. Oder man muss sagen, ich habe keine durchgreifenden Zweifel. Es gibt immer theoretische Möglichkeiten, aber ich glaube, so war's. So. Und wenn man das in der Zeitung liest oder im Radio hört oder im Fernsehen sieht, innerhalb von 5 Minuten oder in 10 Minuten, hat man auch nicht die Spur einer angemessenen Ahnung davon, wie die Verfahrenswirklichkeit war.
Wie komplex das war, ja.
Wie komplex und was für Eindrücke aus so einer Hauptverhandlung rauskommen. Und wie glaubwürdig die Zeugen aufgetreten sind oder der Angeklagte und so weiter und so weiter. Das ist ja gerade die Aufgabe eines Gerichts. Deshalb finden ja Gerichtsprozesse nicht in der Gastwirtschaft statt, so ad hoc, ja, sondern mit großem Aufwand von Menschen, die speziell dafür erstens ausgebildet sind oder zweitens, die eine ganz besondere Pflicht trifft. Und die Pflicht beinhaltet auch die Pflicht zur Entscheidung. Und das ist ja natürlich auch eine Entlastung für die anderen. Ja, wir können halt nicht die ganze Zeit über sämtliche Beschuldigungen entscheiden, die in unserer weiten sozialen Umgebung stattfinden. Ja, diese Gerichtsbarkeit ist ausgelagert auf repräsentative Organe und Institutionen mit einer hohen Legitimität. Und diese Legitimität findet sich nicht ausschließlich und eher auch nur sekundär in der Bewunderung der Bevölkerung für das Maß der Gerechtigkeit, sondern die Legitimität kommt aus dem Verfahren selbst. Ja, wir müssen ein rechtsstaatliches, dem Angeklagten alle Chancen gebenden, aber auch dem Tatopfern und den anderen Beteiligten ihre Rechte einräumendes Verfahren haben, das in aller Regel ein halbwegs gerechtes und richtiges Ergebnis garantiert. Und wenn dieses Verfahren eingehalten ist und die Leute sich an ihre Richterpflichten halten, dann spricht viel dafür, dass man jetzt nicht sagen kann, es könnte aber dann doch anders gewesen sein. Und wenn ich vor 13 Jahren dabei gewesen wäre, hätte ich dagegen gestimmt. Dann hätte er halt dagegen gestimmt. Er war aber nicht dabei. Ja? Und wenn er dabei gewesen wäre und hätte dagegen gestimmt, wäre er vielleicht 4-1 überstimmt worden. Dann würde sein Urteil, seine Unterschrift trotzdem darunter stehen.
Ja. Ich habe einen interessanten Ton von Gerhard Strate, dem Rechtsanwalt der Familie Darso, der die Wiederaufnahme versucht hat, gefunden. Vielleicht hören wir uns noch mal kurz an, was er über seine Meinung und über das Problem des Falles sagt.
Also das Besondere ist in diesem Fall, dass das Urteil so gut ist. Also ich habe selten ein so gut und scheinbar schlüssig begründetes Urteil gesehen, wie dieses Urteil des Landgerichts Darmstadt mit 292 Seiten. Aber es ist mir ein bisschen zu gut. Und solche guten Urteile haben häufig einen Hinkefuß. Und dieses Urteil hat bei näherer Betrachtung gleich mehrere. Also man muss sich da nicht blenden lassen. Juristen können ja alles begründen und zum Teil auch schlüssig begründen, aber es ist trotzdem falsch.
Das ist rhetorisch sowas wie der doppelte Rittberger im Auskunstlauf, scheint mir. Ein Urteil, das so gut ist, dass es zu gut ist und zahlreiche, ich finde das Wort sehr schön, Hinkefüße hat. Ist das jetzt einfach nur eine Nebelkerze? Können wir aus dieser Darstellung des Verteidigers irgendetwas mitnehmen? Oder ist es nicht eigentlich auch eine Bestätigung, dass er vielleicht seine eigenen Chancen gar nicht sieht und trotzdem ein bisschen klappert, um etwas zu erreichen? Frage ich sehr bösartig.
Über die Absichten kann man da natürlich nichts sagen. Was Herr Strate damit wollte, er will sicher seinem Mandanten helfen. Das ist ja seine Aufgabe als Strafverteidiger. Inhaltlich ist das, was er sagt, natürlich belanglos. Also es hat keine Bedeutung. Es ist einfach nur eine etwas nebelhafte Umschreibung einer Spekulation. Er kann im Urteil keinen Rechtsfehler erkennen und deshalb muss einer drin sein. Wenn er jetzt sagen würde, folgende 17 Hinkefüße habe ich entdeckt und die dann alle aufzählt und dann sind die auch da, dann könnte er nicht gleichzeitig sagen, das Urteil ist sehr gut. Also er sagt, ich habe selten ein so gründlich begründetes Urteil gelesen und dann aber sagen, und das spricht dafür, dass es falsch ist. Was soll man dazu sagen? Es ist halt ein Pressestatement, ja, das von Hoffnung und Zuversicht geprägt ist, aber rechtlich doch, muss man sagen, wenig Substanz hat.
Es gibt ja das Sprichwort, es ist zu schön, um wahr zu sein. Aber wenn wir beide ehrlich miteinander sind, ist es doch so, dass wir, wenn wir an Urteile gekommen sind von Schwurgerichten, wo dann auch die Revision durchgegriffen hat oder wo wir unabhängig von der Revision hier im Studio erhebliche Zweifel hatten, dann eben, weil die Urteile nicht gut waren und weil beim Lesen sich Fragen geradezu aufdrängten. Also
ja, aber meistens sagt man ja, das ist ja zu schön, um wahr zu sein, wenn man es für wahr hält. Dann sagt man halt, da habe ich aber mal richtig Glück gehabt. Das ist ja zu schön, um wahr zu sein. Da habe ich ja voll im Lotto wieder mal gewonnen und so weiter. Aber man sagt ja nicht, das ist zu schön, um wahr zu sein. Also man kann es so sagen. das ist zu schön, um wahr zu sein, sozusagen, das muss falsch sein. Ja, das ist zu oberflächlich, zu durchschaubar, zu bemüht und so weiter. Aber all das nimmt er ja raus in diesem Statement, in dem er sagt, das ist ein besonders gut und sorgfältig begründetes Urteil. Dann ist es ja wirklich schön, ne? Offenbar nach Ansicht von Herrn Strate. Ich habe es dann vielleicht vor 13 Jahren mal gelesen. Also man weiß es nicht. Am Schluss muss man doch sagen, wenn ich sage, vor 13 Jahren oder vor 12 Jahren oder vor 10 Jahren ist ein entscheidendes Fußballspiel verloren worden und jetzt schaue ich mir zum 17. Mal die Aufzeichnung davon an und sage, wenn ich den Pass gekriegt hätte, ich hätte das Ding reingemacht in der 89. Minute. Ja, das kann man sagen. Da kann man auch sein Leben mit verbringen, das zu sagen. Ja, aber es ändert nichts. Das Spiel ist entschieden. Die Beschwerde beim DFB ist verklungen und der Rauch hat sich gelegt. Also ich will das nicht verkleinern, aber man muss halt gelegentlich sagen, das ist in einem ordentlichen Verfahren rechtskräftig entschieden. Und die theoretische Möglichkeit, ich hätte nach links gespielt und nicht nach rechts und dann wäre was anders rausgekommen, das ist dann vorbei.
Dann folgt der 80 Millionen Bundestrainer, der 80 Millionen Mittelstürmer und der 80 Millionen Schwurgerichte.
Das ist so, ja.
Schlussfrage von mir, Thomas Fischer. Egal, wie wir jetzt zu der Aussage von Rechtsanwalt Strate stehen, Wiederaufnahmeverfahren sind ganz häufig in einem großen Licht der Öffentlichkeit und die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die es versuchen, bemühen sich um diese Aufmerksamkeit. Erstens ganz sicher, um den Mandanten zu helfen, aber zweitens nach meinem Eindruck auch, weil sie den Eindruck haben, dass sie die Öffentlichkeit an ihrer Seite brauchen, um eine Wiederaufnahmekammer dazu zu bringen, die entsprechende Entscheidung zu fällen. Ist das aus Ihrer Sicht eine richtige Strategie? Geht es nur mit der Öffentlichkeit oder hat es eigentlich mit der öffentlichen Rezeption gar nichts zu tun und ist etwas, was man auch ganz im Stillen erreichen oder eben nicht erreichen könnte?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es hat zwei Aspekte. Auf der einen Seite hat man diese Öffentlichkeit, weil die Öffentlichkeit bereit ist, sich auf dieses Spiel, also auf diesen Gedanken einzulassen. Ja, das spielt ja auch eine große Rolle. Wir bewegen uns ja jetzt hier mit der ganzen Diskussion in einem, sagen wir mal, medial geprägten Öffentlichkeitsbereich. Die Menschen wissen ja von dem Babenhausener Fall nicht, weil sie dabei waren oder weil sie der Hauptverhandlung beigewohnt haben, sondern weil sie es gelesen haben. Die meisten jedenfalls, also fast alle. Und da gibt's natürlich so eine Bereitschaft. Anfangs unseres Gesprächs haben wir das schon erwähnt, es gibt so eine Bereitschaft, dann das Unmögliche für möglich zu halten und so weiter. Und das spielt natürlich auch mit diesen ganzen Klischees so, ganz am Schluss kommt noch irgend so ein genialer Gedanke daher und dann wird der wirkliche Mörder gefunden. Das kennt man aus Kriminalfilmen und Kriminalromanen. Nachdem alles ganz lange schief lief, dann in den letzten 5 Minuten wird dann der merkliche Mörder enttarnt. Und es wäre dann eine Sensation und so weiter. Und die Presse ist immer bereit für Sensationen, beflügelt das. Und wenn dann noch, sagen wir mal, halbwegs sympathisch erscheinende Personen daherkommen und sagen, ich glaube das auch und so weiter und ich kämpfe für dich und wir sind jetzt auch dafür und vor dem Rathaus haben wir schon demonstriert, dann gewinnt das so ein gewisses Eigengewicht. So, das ist die eine Seite. Das ist der Grund, warum zum Beispiel die Ankündigung, jetzt haben wir neue Beweise, jetzt werden wir die Sache wieder aufrollen, wie es immer so schön heißt. Wobei ich nie verstehe, was dieses Rollen jetzt eigentlich bedeuten soll.
Ich habe mir da so altertümliche Schriftstücke immer vorgestellt.
Ja, wahrscheinlich ist das so.
Und dann rollt man dann so auf.
Ja, denke ich auch, da könnte das kommen. Ja. Auch bei Aufhebung wird immer gesagt, jetzt muss die Sache neu aufgerollt werden. Aber was Sie mit Strategie meinen oder Pressestrategie, ich persönlich würde das eher für nicht sehr problematisch halten. Also nicht für falsch, da gibt es kein richtig oder falsch für alle Fälle, sondern gibt nur so eine Tendenz. Also ich glaube jedenfalls, dass Gerichte, Richter es nicht besonders toll oder beeindruckend finden, wenn sie in der Zeitung lesen oder am Radio hören, dass die von ihnen demnächst zu erwartende Entscheidung praktisch schon gefallen ist. Also nun haben wir folgende Fehler entdeckt.
Die Kammer kann jetzt gar nicht anders.
Wir wissen jetzt, wie wir mit der Revision erfolgreich sein werden, ne? Zum Beispiel. Da sagt sich doch so ein Revisionsrichter, na, schaut mal mal. Mhm. Ne? Der kann jetzt nicht in Hamburger Abendblatt 2 Seiten vollschreiben, der Richter, und schon mal vorab sagen, warum das nicht so ist. Der Verteidiger kann das und dann macht er da ein Interview und schreibt die ganze Zeit, schwere Fehler sind gemacht worden. Und jetzt, wir sind sehr zuversichtlich, dass das Verfahren wieder aufgenommen wird und jetzt wird die ganze Wahrheit rauskommen. Was soll's? Die Öffentlichkeit ist vielleicht elektrisiert, es gibt mal 3 Schlagzeilen oder auch 30. Aber entscheidend tut er dann irgendwann wieder Aufnahmegericht. Und dass die sich davon beeindrucken lassen, dass in irgendeinem Boulevardblatt steht, neue Beweise gefunden, Rechtsanwalt ist sicher, und so ein Zeug, das ist ja doch fernliegend. Also ich würde davon abraten, ehrlich gesagt. Also wenn es nach meinem Geschmack geht. Manche mögen das geschmacksmäßig anders sehen. Ich würde auch nicht zum Beispiel im Revisionsverfahren vorab schon irgendwelche Interviews geben, wo ich dann sage, ja, ich bin ganz sicher, dass meine Revision erfolgreich sein wird. Erstens kann man nicht ganz sicher sein. Zweitens, was soll's? Ja? Was geht das die Öffentlichkeit an, ob ich sicher bin? Und drittens, dem Revisionsgericht gefällt es sicher nicht.
Nicht in der Revision, aber im Ermittlungsverfahren haben Sie es aber als Rechtsanwalt auch schon gemacht, dass Sie zu einem großen hanseatischen Nachrichtenmagazin gegangen sind und gesagt haben, wir haben Anlass, mal über die Sachlage zu sprechen.
Ja, aber ich glaube nicht, dass, mir fällt jetzt gerade nur ein oder zwei Fälle ein. Natürlich muss man auch Öffentlichkeitsarbeit machen. Aber man muss jetzt nicht sagen, ich bin in dem und dem Bereich vollkommen sicher. Mhm. Sondern gerade in dem Fall, an den ich jetzt denke, also ein Interview im Spiegel, war ja gerade das Gegenteil der Fall. Ja? Sondern da haben wir uns ja eigentlich nur dagegen gewehrt, dass in der öffentlichen Berichterstattung die Schuld des damals Beschuldigten schon praktisch als feststehend angesehen wurde. Und haben gesagt,
Dieter Wedel war das.
Ja, und haben gesagt, die steht eben nicht fest, bevor der Prozess überhaupt angefangen hat. Und wir haben selber auch zum Beispiel in diesem Interview keinerlei Hinweise auf eigene Beweismittel oder auf Beweisergebnisse gegeben, sondern wir haben nur über die Struktur des Verfahrens insgesamt gesprochen. Das war uns auch sehr wichtig. Also Prozesse, Hauptverhandlungen, Verhandlungen über Verbrechen oder Nichtverbrechen werden nicht in der Zeitung geführt, sondern die werden vor Gericht geführt.
Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Thomas Fischer. Das war der Fall Andreas Darso, der Doppelmord von Babenhausen. Außerdem sage ich Dank an Georg Brandl in der Regie und Alex Kothe an den Reglern und an Chris Eckert, Walter Filz, Sonja Hase, Marie-Claire Schneider. Und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber und die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn Sie Fälle, Fragen, Feedback oder Wiederaufnahmeanträge für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord@swrkultur.de. Unser Anrufbeantworter hat heute keine Nachricht, entlässt uns früher in den Feierabend. Auf Wiederhören, sagt Holger Schmidt.
Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR Kultur. Das komplette Podcast-Angebot auf swrkultur.de.
SWR Kultur. Neu entdecken.